Vielen Dank, Daniel. Und ich freue mich, wieder hier zu stehen und eine Predigt zu halten. Heute ist es eine bisschen spezielle. Es dreht sich um die weibliche Seite Gottes, Frauenpower in der Bibel. Ich bitte jetzt euch, die ihr Brillen habt, diese Brille mental einmal abzusetzen und eine Frauenbrille aufzusetzen. Das betrifft vor allem die Männer. Die Frauen haben sie ja ständig auf. Also nachdem es heute um die Frauen geht, bitte ich die Männer einfach imaginär eine Frauenbrille aufzusetzen. Ich setze meine jetzt ab, sonst kann ich nicht lesen. Okay, ich bin ja eine Frau, ich brauche sie ja nicht unbedingt. Okay, also meine eigene Frauenbrillenreise oder Frauenbrillen-Bibelreise, um genauer zu sagen, begann in meiner Jugend. Und zwar als Konfirmandin. Ist schon eine Weile her. Da ist mir Folgendes aufgefallen. Der Gott, der Sohn, der Heilige Geist, der Himmel, der Engel. Und auf dieser Seite, da ist die Hölle. Ja. Und meine Schlussfolgerung damals war, der Himmel ist männlich. Und wenn man sich dann noch ein bisschen mehr beschäftigt, der Mensch, der Adam, der Apostel, davon gibt es gleich 12. Und hier drüben die Eva, die Schlange, die Maria, die Mutter, also die Heilige, und die Maria Magdalena, damals nicht so ganz eine astreine Frau. Maria, also mit Eva Schlange, hatte ich so meine Schwierigkeiten. Maria, die Mutter, ich wollte damals nicht Mutter werden, war also auch nichts zum Identifizieren. Und Maria Magdalena, so als Hure diskriminiert, war auch nichts, mit dem ich anfangen konnte. Mir fehlte schlichtweg eine Frau als Vorbild. Und deshalb habe ich meine Bibel nach der Konfirmation erstmal in die hinterste Reihe meines Regals gestellt. Dass ich heute hier trotzdem stehe, verdanke ich der Hartnäckigkeit Gottes. Weil der hat mich dann einfach mal an die Angel genommen und nicht mehr losgelassen. Der Titel, die weibliche Seite Gottes, verdanke ich und ihr jetzt auch, diesem Buch. Ihr seht hier ein paar jüdische Zeichen. Es gab nämlich eine Ausstellung mit dem gleichen Namen im Jüdischen Museum Hohenems. Und nach den ersten Seiten der Lektüre dieses Buches war mir klar, über dieses Thema will ich mehr erfahren. Vielleicht gibt es in der Bibel doch mehr die als gedacht. Und dann habe ich geschmökert. Und ich bin fündig geworden. Das ist die positive Nachricht heute. Also, die positive Nachricht für mich. Und vielleicht auch für euch. Eine lange Liste. Auch vielleicht etwas für Hauskreise, die sich mal mit der weiblichen Seite Gottes beschäftigen wollen oder mit Frauenpower in der Bibel. Es lohnt sich, die mal anzuschauen, näher. Was ich spannend finde, dass es im Alten Testament mit Esther, wo haben wir sie, ein eigenes Buch gibt. Und auch mit Ruth, also die haben es auch in sich. Und im Neuen Testament gibt es die drei Frauen, die ich schon genannt habe, aber noch viele andere. Und auch einige Frauen, die nicht namentlich genannt werden, aber die wir durch Gleichnisse kennen. Die gekrümmte Frau, die mit dem Groschen, die Witwe im Tempel, die Samariterin und. Um den Mut und den Willen und die Stärke dieser Frauen im Alten Testament und im Neuen Testament richtig einschätzen zu können, war es für mich wichtig, und ich denke, es ist allgemein wichtig, ihre Stellung in der damaligen Zeit zu kennen. Weil wir lesen die Brille ja mit unserer heutigen gesellschaftlichen Situation. Aber damals war eine patriarchale Gesellschaft und die Frauen hatten nicht die Stellung, die wir heute haben, wo Gleichberechtigung normal ist. Das war damals nicht so. Und wir verstehen diese Frauen und ihren Mut erst richtig, wenn wir das berücksichtigen. Sonst bewerten wir manche Passagen falsch. Wir kommen zu missverständlichen Annahmen. So, jetzt muss ich das Ding einschalten. Halt. Daniel, ich brauche Hilfe.
Ein Mann?
Ein Mann, manchmal braucht man Männer. Ja? Ja. So, okay. Also mal gucken, ob da was passiert. Passiert was? Geht? Ah, okay. Oben ist schon mal Licht. Jetzt schwätze ich geschwind Schwäbisch. Kommt's oder kommt's nicht? Ah, super, okay. Also nochmal der Titel. Genau, das sind nochmal die Frauen. Und jetzt kommen wir zu Paulus. Ein kleiner Aufreger, manchmal für Frauen. Und er hat einmal dieses Zitat geschrieben. Es wurde in einem Brief an die Korinther. Wie in allen Gemeinden der Heiligen, muss ich selber lesen, lasse die Frauen schweigen in der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Also, lasse die Frauen schweigen in der Gemeinde. Wenn ich das jetzt wörtlich nehme, muss ich hier sofort die Bühne verlassen. Wenn ich jetzt aber mich mit dem Hintergrund beschäftige, kann ich wieder hochkommen. Deshalb ist es wichtig, sich den Hintergrund anzuschauen. Denn was hat Paulus wohl zu dieser Aussage bewogen? Zunächst einmal, das Wort Zigau, das Paulus für Schweigen benutzt, kann man auch als zeitweise Schweigen übersetzen. Das ist was ganz anderes als generell Schweigen. Also gehen wir mal davon aus, er meinte zeitweise Schweigen. Man benutzt es, wenn man im Chaos und im Geschrei um Ruhe bittet. Und das ist ganz verständlich. Also wenn ich an der Uni eine Vorlesung gehört habe, dann war ich auch ruhig. Ich wollte ja schließlich kapieren, was der da vorne sagt. Also war es klar, ich schweige zeitweise. Ich will was lernen und zum Lernen gehört zuhören. Auch wenn wir hier zusammen sind und im Foyer wird noch ein bisschen Kaffeehausfähre, herrscht es noch vor, stört ein bisschen. Also das heißt, wenn uns jemand etwas lehrt, wollen wir auch, dass zeitweise Ruhe einkehrt, dass geschwiegen wird. Und genau das war das Problem in Korinth, worauf sich jetzt Paulus bezieht. Die Frauen in dieser Gemeinde kommen aus unterschiedlichen Kulturen, Entschuldigung. Ja, also, es gab ja damals nicht automatisch alles Christen. Es war Juden, Judenchristen, Christen. Es gab Leute, die andere Kulturen, andere Rituale hatten und übergetreten sind. Also es war so etwas wie Multikulti-Gemeinde. Und nicht in allen Religionen ist es üblich, dass man schweigt, sondern manchmal ist man auch etwas lauter im Gebet, im Singen, in der Unterhaltung. Für die Frauen, und da kommen wir doch etwas auf dein Beispiel zu sprechen, Frauen reden gerne etwas mehr. wie wir gehört haben, nicht so viel mehr wie Männer, aber doch ein bisschen. Und die Frauen konnten damals nicht so sich draußen bewegen wie wir heute. Sie waren mehr ans Haus gebunden. Und wenn die einmal die Gelegenheit hatten, sich miteinander zu unterhalten, dann nutzten die das auch. Ja? Und da war ein bisschen Markthaus, also Marktatmosphäre. War verständlich. Die Gelegenheit musste man nutzen, sich auszutauschen. Und die meisten Frauen hatten keine Vorbildung. Es war was Neues. Da vorne steht jemand, der unterrichtet uns, der lehrt uns etwas. Also man muss erst das Lernen lernen und auch das Zuhören. Und vermutlich war es damals auch so, dass viele Frauen dann ihre Männer gefragt haben, wie war das nochmal? Um was dreht es sich da? Also dann wurde auch nachgefragt. Vor diesem Hintergrund ist der folgende Satz von Paulus zu verstehen. Wollen Sie aber etwas lernen, so lassen Sie daheim Ihre Ehemänner fragen. Also daheim, damit es hier nicht so laut wird. Ja? Diese Aufforderung war damals revolutionär, weil es waren die Männer, die beim Rabbiner in Unterricht gingen, nicht die Frauen. Es war ja bei euch auch, also bei uns auch lange Zeit so, dass man gesagt hat, mein Vater war auch noch so in der Richtung, das Mädel soll was lernen, die heiratet, kriegt Kinder und ist daheim und dann macht sie eine Banklehre und ist gut. Ja? Also diese Einstellung, das Mädel heiratet, der braucht nicht lernen. Damals galt das ja auch für Frauen, die hatten keinen Zugang zu Bildung. Und es war revolutionär, weil die Männer wurden aufgefordert, ihr Wissen zu teilen. Wir wissen ja, Wissen ist Macht. Und wenn ich Wissen abgebe, dann wird der andere ja stärker. Ja? Ich teile mein Wissen. Das war damals eine wirklich revolutionäre Ansage. Und generell konnten die Frauen damals im Neuen Testament und im Alten Testament von den Rechten, die wir heute haben, nur träumen. Die Lebensaufgabe bestand darin, Kinder zu kriegen, also zu heiraten und Kinder zu bekommen, möglichst Jungs, ist heute im arabischen Raum ja auch noch so. Kinderlose Witwen gehörten zu den Ärmsten der Armen, weil sie hatten keinen Schutz mehr. Ja, und sie hatten ja ihre eigene Familie verlassen und waren mehr bei der Familie der Männer. Deswegen kommt auch die Geschichte mit der Witwe vor. Frauen waren außerdem beim Erbrecht benachteiligt. Erfahren wir über die Geschichte auch von Ruth und Naomi. Und sie wurden vor Gericht nicht als Zeuginnen anerkannt. Ihr Wort galt also nichts, ihr Zeugnis. Und sie gehörten quasi zum Besitz der Ehemänner. Dass sie am Tora-Unterricht nicht teilnehmen durften, habe ich schon erwähnt. Dass es damals trotzdem Frauen gab, die in ihrer patriarchalen Umwelt, in ihrer Gesellschaft, ihre Frau standen, zeigt für mich das Beispiel der Deborah. Also, Moment, wo ist sie? Hier. Sie war Richterin. Heute ist das ja nichts Ungewöhnliches. Aber ich habe gerade gesagt, damals durften Frauen ja nicht einmal Zeugnis geben vor Gericht. Also hatten sie einen Mord beobachtet und wussten, wer der Täter war, durften sie trotzdem nichts sagen. Ja, weil ihr Zeugnis galt nichts. Und, aber hier, halt, Gott, habe ich was vergessen. Genau. Aus diesem Grund war es sehr ungewöhnlich, dass Deborah damals das Amt der Richterin innehatte. Das höchste Amt in Israel und das noch auf Lebenszeit. Der Grund, es war Gottes Anweisung. Und dieser ordneten sich auch die Männer unter, obwohl damals die Frauen nicht Zeugnis geben durften. Und was mich da beeindruckt, Gott schaut eben nicht auf das Geschlecht, sondern auf die Persönlichkeit, das Potenzial eines Menschen. Und ich habe hier die Symbolik für Deborah. Sie ist Richterin. Ich habe jetzt einfach symbolisch das Grundgesetz genommen. Warum hier ein Schwert liegt, darauf kommen wir noch. Und sie hat einen direkten Draht zu Gott, weil sie ist auch noch Prophetin. Okay, nun zur Geschichte von Deborah. Israel ist zum Zeitpunkt, wo Deborah lebt, von Gott abgefallen. Und, wie öfter schon in der Geschichte des Volkes Israel, deshalb in große Not geraten. Der König von Kanaan, Jabin, unterdrückt die Israeliten schon seit 20 Jahren. Sein Feldhauptmann, Sisera, verfügt über eine riesengroße Streitmacht, also für damalige Verhältnisse, mit 900 eisernen Wagen und ist damit scheinbar unbesiegbar. Doch dann erhört Jahwe die Schreie der Israeliten und schickt eine Ritterin. Ritterin deshalb, ich glaube, es war gerade eine falsche Fehlleistung. Ich habe früher als Jugendliche gerne Ivanhoe gesehen. Deswegen Ritterin. Okay, also kommen wir wieder zurück zu Deborah, der Retterin. Die ist nicht nur Richterin, sondern auch sein Sprachrohr als Prophetin. Und als solche sendet sie dem Feldherrn Barak folgende Botschaft. Jetzt. Hat dir nicht der Herr, der Gott Israel, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir. Das hört sich jetzt viel an, aber wie ich vorher gesagt habe, waren die Kanaaniter viel mächtiger, hatten eine viel größere Streitmacht. Doch Barak bekommt es mit der Angst zu tun, verständlich. Da ist auch ein Riesenheer und er soll jetzt da mit seinem kleinen Heer dorthin ziehen. Und er bittet Deborah angesichts der Feinde, wenn du mit mir ziehst, so will ich auch mitziehen. Er bittet sie also um Unterstützung. Und ich finde das toll, weil er zeigt ja seine Schwäche. Er traut sich nicht alleine dorthin zu ziehen. Er bittet Deborah, eine Frau. Und was macht Deborah? Sie sagt nicht, oh ja, kannst es alleine nicht schaffen, brauchst mich dazu. Ja? Nein, sie reagiert nicht so. Sie bleibt mit Barak auf Augenhöhe. Sie nimmt ihn ernst. Sieht sein Eingeständnis der Schwäche als menschliche Stärke. Deshalb willigt sie ein und zieht mit ihm gemeinsam in die Schlacht. Und deswegen liegt hier ein Schwert. Sie hat den Mut, mit ihm in die Schlacht zu ziehen. Als Frau, eine Heerführerin. Sie übernimmt Verantwortung und bewährt sich heute, würde man sagen, als Führungskraft. Ja, sie übernimmt Verantwortung. Gleichzeitig warnt sie Barak vor. Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. Also zweimal Frauenpower in Anführungszeichen. Deborah zieht mit ihm in die Schlacht. Und dann erntet er, obwohl er ja praktisch der Feldherr ist, nicht einmal den Ruhm. Aber was macht Sisera? Er übernimmt trotzdem seine Aufgabe. Also beide bleiben in ihrer Stärke. Und Deborahs Prophezeiung erfüllt sich. Gott ist auf der Seite der Israeliten und sie gewinnen die Schlacht. Das Heer wird geschlagen und Sisera flieht. Er findet Unterschlupf bei dem Keniter Heber und seiner Frau Jael. Die ist nun in einem Konflikt, weil ihr Mann ist für Sisera Aber sie steht eigentlich auf der Seite der Israeliten. Wem soll sie jetzt nachgeben? Ihrem Mann oder ihrer eigenen Überzeugung? Die Antwort: Sie hält zu den Israeliten und tötet Sisra im Schlaf. Also etwas grausam, aber okay. Die Prophezeiung ist erfüllt. Deborah, Richterin, Prophetin und Heerführerin, geht in die Geschichte Israels ein und wird bis heute als Mutter in Israel verehrt. Also, sie bekommt sogar ein eigenes Lied, das Deborah-Lied. Und sie beschert Israel 40 Jahre Frieden. Und dennoch, obwohl sie die Mutter von Israel oder Mutter in Israel ist, beten noch heute konservative Rabbiner folgenden Segensspruch im Rahmen des Morgengebets. Also es fängt an und dann ist eine Zeile: Gepriesen bist du, der mich nicht zur Frau gemacht hat. Ja? Also liberale Rabbiner predigen das nicht mehr, aber der Geist ist noch im Kopf. Aber wir dürfen jetzt nicht so lachen, weil bei uns sieht es nicht besser aus. Auch christliche Theologen orientierten sich in ihrer Bewertung der Frau oftmals am Alten Testament. So erklärte Kirchenvater Augustinum, habe ich das? Die Frau sei aus dem Mann und für den Mann erschaffen. Und Thomas von Aquin folgerte daraus: Der Mann sei Prinzip und Ziel der Frau, die Frau aber etwas Mangelhaftes und Misslungenes. Also, auf beiden Seiten. Aber in diesem Punkt, wenn wir unser Christentum anschauen, und das, obwohl mit Jesus, jetzt komme ich zum Neuen Testament und zu Jesus, dem neuen Adam, dem neuen Menschen, im Neuen Testament ein Mann die Weltbühne betritt, der vor damalige Zeiten etwas Unerhörtes tut. Jesus begegnet nicht nur Männern auf Augenhöhe, sondern auch Frauen. Und das macht ihn mir so sympathisch. Er begegnet Männern und Frauen auf Augenhöhe. Und er nimmt aus meiner Sicht damit die Schöpfungsgeschichte beim Wort. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Meine Überlegung: Wenn der Mensch Gott in seinem Wesen widerspiegelt und der Mensch von Gott als Mann und Frau erschaffen wurde, sind Mann und Frau folglich gleichwertige Abbilder. Letzte Woche habe ich in einem Hebräisch-Grundkurs die Ursprache des Alten Testaments, sprich der Tora, etwas gelernt. Im Deutschen sind Mann und Frau zwei grundverschiedene Wörter. Im Hebräischen steht Ish für Mann und Isha für Frau. Es ist nur ein Buchstabe, der beide trennt. Und noch etwas anderes ist mir deutlich geworden: Gott hat ein Der und ein Die in seinem Namen. Denn im Hebräischen ist Gott Wort, Debar ist männlich und Geist. Und Geist ist im Hebräischen ein Die, also Ruachot, das ist weiblich. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Gott, Wort, also im Hebräischen Der und Geist, Die. Also ist beides in ihm. Zurück nun zu Jesus und seinem emanzipierten Verhalten gegenüber Frauen. Mit seinen Aktionen und Tabubrüchen zieht sich Jesus das Unverständnis und manchmal auch den Zorn der damaligen Männerwelt, vor allem der Pharisäer, auf sich. Das gilt für die unreine, weil von Dauerblutungen geplagte Frau, genauso wie für die von den Juden verachtete Samariterin am Brunnen. Mit ihr führt er übrigens den längsten Dialog in der Bibel. Finde ich auch ganz spannend. Und ihr, nicht seinen Aposteln, eröffnet er als erstes, dass er der Messias ist. Und wir kennen ja auch die Geschichte mit der Ehebrecherin, wo Jesus auf die Probe gestellt wird und er ein salomonisches Urteil fällt. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es ist eine Frau, Maria aus Magdala, der sich Jesus nach seiner Auferweckung als Erste zeigt. Er beauftragt sie, die als Frau vor Gericht kein Zeugnis geben darf, den Aposteln Zeugnis zu geben. Er hält sie für würdig. Aus heutiger Sicht völlig in Ordnung, ja? Aber damals war das etwas Besonderes. Eine Frau legt Zeugnis über so etwas ab. Er verkündet ihr, hoppla, das habe ich jetzt irgendwo falsch, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das wichtigste Zeugnis unseres Glaubens. Auf einen Tabubruch möchte ich besonders eingehen. Dieses Beispiel kennt ihr wahrscheinlich, aber ich habe es einmal unter dieser Brille angeschaut. Jesus, der Rabbi genannt wird, unterrichtet nicht nur Männer, wie damals üblich, sondern auch Frauen. Und würdigt sie damit. Weil dieses Privileg und damit der Zugang zu Wissen, zu Bildung, ist zu Zeiten von Jesus Männern vorbehalten. Es erforderte deshalb auch von Seiten der Frauen Mut, gesellschaftliche Konventionen zu brechen, sie zu ignorieren, wie uns diese Geschichte von Maria, Martha und Lazarus zeigt, die drei Geschwister. Zum Ausgangspunkt. Maria lädt Jesus und die Apostel in das Haus der Geschwister ein. In der üblicherweise von ihr erwarteten Rolle der pflichtbewussten, perfekten Gastgeberin wirbelt sie in der Küche. Eigentlich vorbildlich. Aber was macht die Schwester Maria? Sie lässt die ihr zugeteilte Rolle hinter sich. Im Haus ist Jesus der Rabbi. Sie saugt seine Lehren auf wie ein Schwamm. Setzt sich sogar, auch ein unerhörtes Benehmen einer Frau zur damaligen Zeit, zu seinen Füßen. Kein Wunder, dass Martha sauer wird. Wäre ich auch. Sie beschwert sich bei Jesus und sagt, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und helfen. Doch sie holt sich bei Jesus eine unerwartete Abfuhr, weil er sagt, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten, im Grunde ist doch nur eines wichtig, Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Diese Antwort hat Martha bestimmt nicht erwartet, doch was wie eine Zurechtweisung klingt, ist im Grunde genommen ein liebevoller Hinweis. Jesus verurteilt Martha nicht, er würdigt ihr Tun. ihre Sorge um das Wohl der Gäste. Aber, und das ist das Wichtige an diesem Gleichnis, er zeigt ihr auch, dass es Zeiten gibt, in denen Zuhören wichtiger ist, als in der Küche zu wirbeln, als aktiv zu sein. Es geht hier nicht um sinnfreies Zuhören, sondern es geht um das Wort Gottes, das wahre Brot des Lebens, wo wir wieder einen Link zur Küche haben. Also es gibt eine Verbindung. Und das ist, was Maria erkannt hat. Und das ist, was wir in dieser Geschichte erkennen sollen. Es gibt Zeiten, um aktiv zu sein, die Martha-Zeit sozusagen, und es gibt Zeiten zum Zuhören, die Maria-Zeit. Das gilt übrigens auch für Männer. Ich kann auch Max und Manfred sagen und das Ganze in eine Kraftfahrzeugwerkstatt transportieren. Ja, also Maria und Martha-Zeit ist für beide gedacht. So, ich glaube, ich bin noch einigermaßen in der Zeit. Ich komme zum Schluss. Damit ist unsere Frauenbibelreise an ihrem Ziel angekommen. Ihr könnt eure Reisebrille wieder abnehmen. Ich bin für meinen Teil sehr froh, dass ich bei der Lektüre dieser Bücher doch viele dies entdeckt habe und neue Türen sich für mich geöffnet haben. Jetzt freue ich mich mit euch auf das Abendmahl, das wir heute gemeinsam, Männer und Frauen, gleichberechtigt, austeilen, entgegennehmend und segnen feiern können. Das ist auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Und wir tun dies im Namen von Jesus Christus. Lasst uns für dieses Privileg danken. Amen.